und herzlich willkommen zu Gut Zugeredet, dem Abellio-Podcast rund um den Eisenbahnverkehr in Mitteldeutschland. Mein Gast heute ist Philipp Weiß. Philipp ist Teamleiter Betriebsplanung bei der Abellio Rail Mitteldeutschland und da habe ich natürlich einiges an Fragen für ihn vorbereitet. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. In der ersten Folge des Podcasts haben wir ja von Herrn Panitz von der NASA erfahren, dass dort, also bei der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt, Streckentakt, Fahrpläne entstehen, also wann fährt wohin ein Zug, dass dort alles geplant wird. Was bleibt denn dann für eine Betriebs- und Verkehrsplanung im Eisenbahnunternehmen wie Abellio da noch zu tun?
Also erstmal hallo, danke für die Einladung. Wir müssen natürlich den Fahrplan, den die NASA so haben möchte und sich wünscht, versuchen mit Leben zu füllen, haben dafür dann meistens unsere Einschränkung der Fahrzeuge. Wir haben eine begrenzte Fahrzeugflotte, die natürlich so eingesetzt werden muss, dass sie möglichst effizient zum Einsatz kommt, dass alle Fahrten abgedeckt werden können. Und das ist das maßgebliche Ding. Also die Fahrzeuge, die wir haben, mit denen so viel wie möglich dort rumzufahren und im Einsatz zu haben. Da wurde sogar schon nachgesteuert, was eigentlich ganz ungewöhnlich ist mit den drei Talent 3, die neuerdings bei uns im Einsatz sind, um Kapazitäten zu erhöhen, um Fahrten zu verstärken oder vielleicht sogar zusätzliche Fahrten anbieten zu können. Der Fahrplan ist also quasi ein Gemeinschaftswerk zwischen uns und der NASA bzw. den Aufgabenträgern, der erarbeitet wird anhand dessen, was wir fahren können und was die Aufgabenträger gerne wollen, was wir fahren sollen. Ja, und zum Jahresfahrplan kommt natürlich immer noch dazu, dass der mittlerweile kaum noch übers ganze Jahr gültig ist, sondern sehr regelmäßig durch Bauarbeiten und große Baumaßnahmen unterbrochen wird. Wir planen mittlerweile viele Baumaßnahmen im Jahresfahrplan aus, sodass es quasi nicht mehr diesen klassischen übers ganze Jahr gültigen Fahrplan gibt, sondern der immer wieder durch mehr oder weniger große Baumaßnahmen, tendenziell eher große kommend, unterbrochen wird.
Da würde ich gleich mal einhaken, du sagst Jahresfahrplan. Es ist aber eigentlich schon so gedacht, dass immer wechselnd, glaube ich Mitte Dezember, es einen Fahrplan gibt, der für ein Jahr gilt. Wie lange im Voraus wird denn daran gearbeitet?
Also im Grunde gibt es ja zwei Fahrplanwechsel. Es gibt den großen Fahrplanwechsel Mitte Dezember, zweites Dezemberwochenende, und es gibt im Juni auch nochmal einen kleinen Fahrplanwechsel, der meistens weniger bedeutsam ausfällt. Im Grunde fangen wir ein Jahr vorher an, den Jahresfahrplan auszuregeln. Da ist dann Abstimmung mit Aufgabenträgern erforderlich, dann wird eingeplant, welche großen Baumaßnahmen fallen da an. Die Trassenanmeldung, die ist dann im April, also steht jetzt kurz bevor. Darin werden dann, wie gesagt, große Baustellen berücksichtigt, die Zeitscheiben, die wir so haben. Und wenn das dann erfolgt ist, dann müssen wir natürlich anfangen, alles da hinaus zu planen. Wo stellen wir unsere Fahrzeuge ab? Welche Umläufe werden wo eingesetzt? Darauf aufbauend dann die Dienste. In den Umläufen muss Reinigung berücksichtigt werden, Außenreinigung, Innenreinigung, Fernentsorgung. Wir müssen die Fahrzeuge regelmäßig der Werkstatt zuführen. Und wenn das dann erfolgt ist, dann werden Dienste geplant und die werden dann entsprechend der Belegschaft kundgetan. Und das erfolgt alles vorher und auch mit festgelegten Fristen vorher, sodass man eigentlich wirklich im Dezember, wenn der Fahrplanwechsel erfolgt, schon ans Folgejahr denken muss.
Dem, was du da gerade gesagt hast, ergeben sich, glaube ich, auch für die Hörerinnen und Hörer einige Fragen. Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück. So ein paar Grundbegriffe, die du da genannt hast. Trassenanmeldung. Vielleicht erstmal, was bedeutet das?
Jeder Zug benötigt eine Trasse. Wir fahren nicht einfach los, wo wir gerade das für richtig halten, sondern haben natürlich irgendwo einen vorgegebenen Fahrplan, der auf einer Trasse basiert, sodass man sich rechtzeitig quasi um seine Trassen bemühen muss, die dann auch für einen vorgesehen sind. Und die Anmeldung, wie gesagt, erfolgt im April und ist dann für uns vorgesehen.
Kann es denn sein, dass mehrere Unternehmen die gleiche Trasse anmelden?
Das kann sehr gut sein und das gibt es auch regelmäßig. Da gibt es dann seitens des Infrastrukturbetreibers Konfliktbeilegungsverfahren, wo dann nach bestimmten Kriterien entschieden wird, wer jetzt diese Trasse, die man sich wünscht oder beide sich wünschen, bekommt. Also kommt ganz selten vor und typischerweise eher bei eingleisigen Strecken, weil es da natürlich mit Zugkreuzungen ein bisschen knappere Kapazitäten gibt, ist aber eher die Ausnahme.
Ja, ein weiterer Begriff, der gefallen ist, Umläufe werden geplant. Ist ja auch ein Fachbegriff, würde ich sagen. Was genau versteht ihr denn unter einem Umlauf?
Also jedes Fahrzeug erhält einen Umlauf. Ein Tag ist ein Umlauf, wo es einfach zum Einsatz kommt, wo es beginnt, welche Fahrten es abdeckt, wo das Fahrzeug vielleicht mal gereinigt wird und wo es dann endet. Also jeder Tag besteht aus der Anzahl an Umläufen, wie wir Fahrzeuge haben.
Das heißt auf gut Deutsch, wir wissen jetzt schon, wo unsere Züge alle am 30. August um 17.10 Uhr sind.
Das wäre sehr schön. Wenn wir keine Baumaßnahmen hätten, dann könnten wir das vielleicht sogar sehen. Dadurch, dass wir aber so weit in die Zukunft da noch keinen Überblick haben von dem, was gebaut wird, wird es auch noch keine fertigen Umläufe geben.
Okay, das heißt, wenn nicht gebaut werden würde, könnte man das aber wahrscheinlich, könnte man das sagen. Aber es wird viel gebaut. Du sagst, es gibt vieles, was wir noch nicht wissen, aber wann vorher wisst ihr das denn, wann gebaut wird oder wann solltet ihr das wissen?
Also unser Infrastrukturbetreiber InfraGo gibt uns ja, übergibt uns solche Baumaßnahmen. Die werden dort in drei Kategorien unterteilt. Das sind A-, B- und F-Maßnahmen. Grob zusammengefasst, eine A-Maßnahme ist alles Größere, was zum Beispiel auch Zugausfälle beinhaltet. B-Maßnahmen sind eher kleinere Maßnahmen, wo es zum Beispiel nur Zugverspätungen gibt. Und F-Maßnahmen sind dringliche Fehlerbeseitigungen. Da gibt es auch Fristen, die ja theoretisch eingehalten werden müssten. Eine A-Maßnahme, was ich sag mal 95% unserer Baumaßnahmen sind, die muss 24 Wochen vorher in Form einer Zusammenstellung vertrieblicher Folgen bei uns vorliegen. B-Maßnahmen 10 Wochen und F-Maßnahmen aufgrund der Dringlichkeit haben da keine Frist. Das ist der Soll-Zustand. Der Ist-Zustand ist leider ein bisschen ein anderer. Wir erhalten doch immer häufiger und immer großflächiger sehr verfristete Maßnahmen, die wir natürlich dann auch sehr kurzfristig ausarbeiten müssen. Dieses Dokument, was uns da frühzeitig übergeben werden soll, das dient eigentlich eher der Konzepterstellung und daraufhin unsere Rückmeldungen an InfraGo, die dann daraus Fahrpläne erstellen und eine FPO, die dann das endgültige Stück für uns darstellt, erstellt.
Kurz nachhaken, Verständnis für die Leute. FPLO müsstest du kurz erklären.
Eine Fahrplananordnung. Also im Prinzip das, was sich aus der ZVF, aus der Zusammenstellung der vertrieblichen Folgen ergibt. Das ist also das Dokument, mit dem wir dann fahren. Die muss 3 Wochen vor Baubeginn bei uns eingehen. Das sind leider mittlerweile Zeiträume, da liegt uns noch nicht mal die ZVF, welche 24 Wochen vorher bei uns eingehen muss, vor. Und das erschwert zurzeit sehr die frühzeitige Planung. Und die Folgen, die da alle dranhängen, da sprechen wir ja von Umlauf- und Dienstplanung und auch von SEV-Bestellungen, das erschwert leider alles erheblich.
Ich kann mir vorstellen, dass da vieles dranhängt. Vielleicht nochmal genau, dass Sie sich alle vorstellen können. Also jetzt kommen diese Baumaßnahmen rein, die Dokumente sind da, idealerweise in der Frist. Was genau passiert dann, was macht ihr dann mit den Informationen, die da reingekommen sind? Oder was ist dann die Aufgabe?
Das kommt natürlich immer auf die Maßnahme an. Wir haben jetzt eine Maßnahme, die zum Beispiel reinkommt, die Zugausfälle bedingt. Wir haben natürlich unsere Fahrten, die wir regulär drin haben, die im Jahresfahrplan quasi bestellt sind. Die sind bei uns im System drin. Die werden dann entsprechend bearbeitet. Sprich, wir sehen da jetzt irgendwelche Ausfälle, SEV-Abschnitte und so weiter. Und aus dieser Bearbeitung heraus entsteht dann ein Konzept, welches man dann ja im Groben zurückmeldet mit allen Details, die da so dranhängen. Sprich, wir brauchen vielleicht eine Leerfahrt, um irgendwo ein Fahrzeug in der Werkstatt zuzuführen. Wir brauchen größere Ausfallabschnitte, weil es betrieblich nicht anders möglich ist. Wir müssen vielleicht Verspätungen einkalkulieren, weil der SEV länger braucht als der Zug. Und das wird dann im Folgenden bearbeitet. Und auf dieser Basis entsteht dann die FPLO, die dann unser Stück ist, um es dann wirklich zu fahren. Und ab dem Zeitpunkt, an dem das uns vorliegt, haben wir dann alle finalen Regelungen, die uns dann eine Umlauf- und Dienstplanung ermöglichen. Sprich, wir können erst wirklich Umläufe und Dienste fertigstellen, wenn alle Dokumente vorliegen, die wir dafür brauchen, weil dafür natürlich auch Fahrpläne und Zugnummern vorliegen müssen in vollständiger und richtiger Form.
Okay, das heißt, es geht dann bis auch in die, sozusagen, die Schichten der Triebfahrzeugführer rein, der Kundenbetreuer, die alle da umgeplant werden müssen. Und wenn es kurzfristig nur möglich ist, heißt das natürlich auch, dass auch diese Dienste nur kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können, was natürlich sicherlich auch für die Beschäftigten jetzt nicht unbedingt der Idealfall ist. Ein wichtiges Thema, was natürlich Fahrgäste beschäftigt, was du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast, mit den 3 Buchstaben SEV. Das ist der berühmt-berüchtigte Schienenersatzverkehr, der die Herzen der Fahrgäste höher schlagen lässt, mit den Bussen unterwegs zu sein. Das ist natürlich, wenn eine Strecke gesperrt ist, natürlich notwendig, weil wenn kein Zug fahren kann, muss ich ja die Leute trotzdem von A nach B bringen. Da kommt es ja immer wieder zu Beschwerden, nicht nur, weil es länger dauert, liegt in der Natur der Sache meistens, aber Busse sind voll, passen nicht so viele Leute rein wie in die Züge, hört man ja immer wieder. Warum fahren da nicht mehr Busse? Was sind die Herausforderungen im Schienenersatzverkehr? Ist es einfach so, ich rufe beim Busunternehmen an, der sagt dann, ja, ich komme sofort? Oder wie ist da die Planung?
Also eigentlich heißt es ja mittlerweile EV. Wir bezeichnen das noch so ein bisschen aus Gewohnheit als SEV. Der Ersatzverkehr, wie auch immer genannt, hat für uns natürlich, ist täglich Brot, aber hat dann durch die kurzfristigen eintreffenden Baumaßnahmen immer sehr viele Herausforderungen, die es so mit sich bringt. Also wir haben zum einen ein erheblich gestiegenes Baugeschehen, sodass der Bedarf an Bussen natürlich auch immer weiter steigt. Zusätzlich dazu allgemeiner Personalstand, der so landesweit besteht, das verträgt sie natürlich nicht so besonders. Also in Spitzenzeiten hatten wir hier schon bis zu 40 Busse täglich im Einsatz, die natürlich dann auch 80 Personale benötigen, und das zu organisieren ist alles gar nicht so einfach. Mit den regionalen Unternehmen, die wir so kennen und ansässig sind, können wir das teilweise auch gar nicht mehr abdecken und suchen dann schon wirklich auch mit großem Radius. Also wir hatten Maßnahmen, da ist dann ein Busfahrer aus Dresden, Nürnberg und Hannover im Einsatz, der vielleicht auch manchmal die Örtlichkeit in Berger Kelbra nicht besonders gut kennt und sich dann vielleicht mal verfährt. Das sind die negativen Effekte, die wir da auch sehen und gerne beeinflussen würden, aber schwierig können. Die Kombination aus dem großen Bauvolumen, großen Bedarf und dem kurzen Vorlauf macht es uns wahnsinnig schwierig, Busse zu bestellen und zu organisieren. Wir versuchen auch schon immer alle nachfragestarkenden Fahrten mit 2 Bussen zu fahren. Das gelingt uns oft, aber leider nicht immer. Und wenn eben keine Verfügbarkeiten da sind, muss man nehmen, was man kriegen kann. Und dann ist es natürlich wichtiger, dass erstmal alle Fahrten abgedeckt sind, als dass dann die nachfragestarken Fahrten doppelt fahren und dafür Dinge ersatzlos ausfallen. Das können wir ja auch nicht anbieten. Das treibt uns da um und ohne Aussicht auf Besserung, möchte ich leider so sagen.
Auch da Personalmangel, sagst du es auch bei den Busbetrieben. Das heißt, wer jetzt auf die Geschäftsidee kommt, die kaufen mir ein paar Busse und werde dann reich, weil alle Busse brauchen. So einfach ist es anscheinend nicht, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht gerade nochmal zum Thema Kapazität. Eine Frage, die natürlich auch immer wieder kommt, ist, du sagtest gerade nachfragestarke Strecken. Die gibt es ja auch im regulären Zugverkehr. Wir alle wissen, dass die Fahrgastzahlen ja jetzt in den letzten Monaten ja massiv angestiegen sind, auch das Deutschlandticket. Züge immer voller werden. Auch da kommt immer wieder die Frage, warum wird nicht einfach mal ein Wagen mehr eingesetzt? Jetzt mal sozusagen die Expertenantwort, warum denn nicht?
Für die sich auskennen, wir haben ja aus unserer Bestandsflotte 5- und 3-Teiler und neuerdings auch die 6-Teiler. Jetzt gibt es Strecken, die sehr nachgefragt sind. Das ist zum Beispiel die fast gesamte Relation Eisenach-Leipzig auf der RB20. Da sind wir durch die Bahnsteiglängen leider so beschränkt, dass wir eigentlich keine längeren Züge einsetzen können. 5+3-Teiler ist dann schon zu lang. Also dass wir hier quasi von der Infrastruktur eingeschränkt sind. Dazu kommt natürlich andere Strecken, die das hergeben würden, die man verstärken könnte. Das wird auch schon zum Teil getan. Dafür wurden ja die 3-6-Teiler noch angeschafft, die Talent 3. Die Fahrzeugflotte ist dennoch begrenzt und üblicherweise stehen keine 5 Fahrzeuge auf dem Hof rum, die nicht wissen, wohin. Sodass eigentlich schon in den Lastzeiten wirklich alles im Einsatz ist, was im Einsatz sein kann. Eine gewisse Reserve, beziehungsweise auch mal Fahrzeuge, die in die Werkstatt müssen, die irgendwelche Fristen haben, sowas müssen wir natürlich trotzdem vorsehen. Also es wird nie passieren, dass alle Fahrzeuge im Einsatz sind, aber alles, was fahren kann, fährt eigentlich soweit auch, was nicht defekt oder zur Instandhaltung ansteht. Und da sind wir von unserem Fahrplan und unseren verfügbaren Fahrzeugen getrieben und haben oftmals gar nicht die Möglichkeit, zudem das Ganze ja auch so nicht bestellt ist. Also wir fahren eigentlich auf Bestellung und nicht nach, wie es uns am liebsten passen würde, und fahren erstmal so, wie es bestellt ist. Und das ist meistens auch das Maximum, was möglich ist.
Du hast jetzt gesagt, 3-Teiler, 5-Teiler, 6-Teiler. Das ist jetzt aber nicht, wie viele Fahrzeuge sozusagen zusammengekoppelt sind, sondern das sind jetzt die einzelnen Fahrzeuge. Wie erkenne ich denn als Fahrgast, ob da jetzt ein 3-Teiler, 5-Teiler steht? Gibt es da irgendwie was Konkretes, um sagen kann, ich zähle die Türen oder so?
Klar, das kann man erkennen. Prinzipiell, die Türen sind ein Indiz. Man kann das aber auch an den Wagenübergangselementen sehen. Also das sind natürlich die Konfigurationen und jetzt nicht die, also ein 5-Teiler sind keine 5 einzelnen Triebzüge zusammengekuppelt, sondern ist ein Fahrzeug, was aus 5 Wagenkästen besteht, zu erkennen an den Übergängen. Also in Spitzenzeiten fahren wir dann vielleicht mal 3+3. 3+5 ist eher unüblich und der 6-Teiler ist farblich doch ein bisschen differenziert, so in weiß-rot gehalten.
Jetzt wird ja gerade in Berlin viel verhandelt. Es werden Milliardensummen durch die Gegend geworfen. Infrastruktur bekommt ihr Zusatzvermögen und einiges davon soll auch in die Bahn gehen. Das heißt ja aber, wenn da jetzt mehr Geld zur Verfügung steht für Schienennetz, wird auch mehr gebaut. Das heißt, bereitet euch schon darauf vor, dass das jetzt alles noch viel mehr wird?
Das kann man so sagen. Es ist viel nachzuholen. Es wurde sehr viel vernachlässigt. Und wir merken, dass im doch sehr stark gestiegenen Baubedarf und wenn natürlich jetzt nochmal mehr Gelder da reingesteckt werden, dann wird das auch bei uns entsprechend zu spüren sein. Natürlich nicht jetzt und nicht morgen. Das ist dann eher eine Sache, die in ein paar Jahren beginnt. Aber wir haben viele Korridorsanierungen, die anstehen. Wir haben zurzeit und über die nächsten 2 Jahre noch kommen große Baumaßnahmen zwischen Halle und Eichenberg. Da werden neue Stellwerke gebaut. Das sind Riesenprojekte, die schon seit langem geplant sind, die jetzt kommen. Und davon werden wir bei uns oder in anderen Netzen immer mehr sehen. Dadurch, dass einfach viel, ja, leider etwas vernachlässigt wurde und jetzt schlagartig nachgeholt werden möchte.
Das war schon wieder das nächste Stichwort, was in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch für Fahrgäste gerade auf der genannten Strecke Halle-Eichenberg, also über Sangerhausen, Nordhausen, durchs Mansfelder Land am Harz vorbei, ja immer wieder für Aufregung gesorgt hat, Stellwerke. Die sind ja oft nicht besetzt oder immer mal wieder für eine Weile. Das kommt ja immer mal wieder vor. Da muss ja auch sehr kurzfristig reagiert werden. Das ist doch sicherlich jetzt für euch dann auch immer so eine Ausnahmesituation oder seid ihr daran gewöhnt? Das passiert ja oft wirklich kurzfristig oder ne, wie läuft das da ab?
Das kommt sehr kurzfristig und es kommt sogar kurzfristig genug, dass es kein Thema mehr für die Betriebsplanung ist, da wir gewisse Fristen haben, mit denen wir arbeiten. Also sprich, wir müssen natürlich rechtzeitig, wenn wir alles ändern, da hängt ja meistens dann neben dem Fahrplan auch dann der Umlauf und der Dienst dran und die müssen mit einer gewissen Frist fertig werden. Wir können unserem Personal natürlich nicht am Vorabend erzählen, wie am nächsten Tag die Schicht aussieht, sodass diese Themen dann meistens operativ durch die Leitstelle ausgeregelt werden. Das kommt zumeist ja doch irgendwie aufs Wochenende gebündelt vor und dann sind das oftmals Themen, die dann Freitagmittag kommen, wenn dann die Krankmeldung fürs Wochenende beim Infrastrukturbetreiber eingeht. Da haben wir planerisch tatsächlich gar keine Möglichkeiten mehr darauf zu reagieren, einfach aufgrund der Kurzfristigkeit. Auch hier Fahrplanregelungen in die Auskunft noch zu bekommen, in die Medien, ist dann in dem Fall einfach zu kurz. Das kann dann nur operativ eingegeben werden. Was aber natürlich im Zuge der Sanierung auf der Strecke, die jetzt die nächsten 2,5 Jahre bevorsteht, zumindest positiv zu vermerken ist, ist, dass danach der Personalbedarf seitens Infrastrukturbetreiber deutlich zurückgeht, sodass die Strecke durch deutlich weniger Personal bedient werden kann und die personellen Ausfälle eigentlich gen Null gehen sollten.
Ja, das wäre ja wünschenswert. Gerade auf der Strecke sind die Fahrgäste doch relativ gebeutelt und auch auf der Strecke aber ist die Nachfrage auch enorm gestiegen. Also viele Menschen, die die ganze Strecke von Kassel bis Halle Regionalverkehr fahren, die sollen ja auch alle gut ans Ziel kommen. So, jetzt haben wir ja einiges gehört über die Arbeit der Betriebsplanung. Das scheint ja ein spannender, abwechslungsreicher Job zu sein. Wer jetzt vielleicht Lust bekommen hat, selbst in der Betriebsplanung oder Betriebs- und Verkehrsplanung zu arbeiten, was muss die Person denn mitbringen? Ne? Da gibt es da bestimmt eine Ausbildung, ein Studium, wenn ich das möchte. Was kann ich dafür tun?
Also in erster Linie ist natürlich eine gewisse Affinität zur Eisenbahn sehr wichtig. Es gibt jetzt keine Voraussetzung wie ein Studium. Da kann man auch stattdessen Berufserfahrung mitbringen. Ein Triebfahrzeugführer ist natürlich dann eine geeignete Position, um zumindest schon mal so ein bisschen den Betrieb mitbekommen zu haben. Man muss eine gewisse Lust am Planen haben und vielleicht auch mal Dinge ganz neu planen, die man dann umwerfen muss, die man eigentlich schon fertig hatte. Also eine gewisse Stressresistenz und vielleicht auch mal eine Toleranz gegenüber, naja, eine vollendete Arbeit nochmal neu machen zu müssen. Das ist leider immer wieder der Fall durch kurzfristige Dinge, die auf uns so einprasseln. Und man muss natürlich gegen die Zeit arbeiten können. Das ist immer bei uns das Kritischste. Wir arbeiten immer gegen die Zeit, manchmal mit mehr Luft und Vorlauf und manchmal mit weniger. In der Regel eher weniger. Also ich glaube, Eisenbahnvorkenntnisse und ein bisschen Stressresistenz und Lust am Planen und dann sind das die besten Voraussetzungen.
Das heißt aber auch, ich kann auch sozusagen mitten in meiner Berufslaufbahn dann nochmal umsatteln und sagen, ich mache das jetzt. Das heißt, wie ich es verstanden habe, das brauche ich jetzt keine spezielle Ausbildung.
Nee, also ich glaube, eine Berufsausbildung, die genau in diesem Bereich geht, das wird es kaum geben. Ich selber habe ein Studium mit Bereich Eisenbahnwesen studiert, was mich aber auf die Tätigkeit in einem EVU vorbereitet hat, aber nicht, ich sitze nicht am ersten Tag vom Rechner und weiß, wie ich es bediene. Dafür sind viel zu viele lokale Eigenheiten und Gegebenheiten drin, statt dass man da jetzt einfach loslegen könnte.
Ja, also Philipp, dann danke ich für das Gespräch. Ich denke, auch in dieser Folge können Interessierte am Eisenbahnverkehr, am Eisenbahnwesen wieder viel Neues und Spannendes lernen und vielleicht ein bisschen besser verstehen, was im Bahnverkehr passiert und warum gewisse Dinge, die einem vielleicht als Fahrgast nicht unbedingt gefallen, so sind, wie sie sind. Und dass eben die Leute, die daran arbeiten, natürlich alles tun, damit es für die Fahrgäste so reibungslos wie möglich funktioniert.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Hören und habt einiges gelernt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch und gebt auch mal eine gute Bewertung ab und empfehlt ihn weiter. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.